Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Dienstag mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Vor 2 Wochen sind in Georgien tausende Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert. So wie dieser junge Mann, der mit der Nachrichtenagentur Reuters gesprochen hat.
I came here because I know that my country belongs to Europe, but my government doesn't understand it. So we are here to protect our country because we don't want to be part of Russia again.
Er sei hier, weil sein Land zu Europa gehöre. Die georgische Regierung verstehe das aber nicht. Er wolle sein Land schützen, um kein Teil von Russland zu werden. Auslöser der Proteste war das sogenannte Agentengesetz. Das Gesetz ist mittlerweile gestoppt, aber die Frage bleibt, ist Georgien noch auf dem pro-europäischen Weg? Außerdem, Polen will die größte Armee Europas aufbauen. Wie soll das gelingen? Und Italiens größte Oppositionspartei hat eine neue Vorsitzende. Von einigen wird sie Anti-Meloni genannt. Die einen sprechen von mehr Transparenz. Die anderen fürchten, Medien und Nichtregierungsorganisationen könnten unterdrückt werden. Vor 2 Wochen wollte die georgische Regierung ein neues Gesetz verabschieden, das sehr stark an das Agentengesetz in Russland erinnert. Medien und Nichtregierungsorganisationen, die zu mehr als 20% aus dem Ausland finanziert werden, müssten sich als ausländische Agenten registrieren, so der Entwurf. Im georgischen Parlament hatte das Gesetz schon die erste Lesung passiert, wurde dann aber nach tagelangen Demonstrationen erst einmal gestoppt. Der Journalist Thomas Franke hat uns vor 2 Wochen hier in Europa heute den Gesetzesentwurf eingeordnet. Aktuell ist er in Georgien und wir können mit ihm darüber sprechen, was seitdem passiert ist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe es gerade schon gesagt, das Gesetz wurde gestoppt. Es wird auch nicht mehr demonstriert. Aber hat sich das Thema damit auch ganz erledigt in Georgien?
Nein, das Thema ist nicht vom Tisch und das Gesetz kann auch in anderer Form jederzeit wieder eingebracht werden. Die Regierungspartei hat zurzeit eine verfassungsändernde Mehrheit, mit der sie eigentlich fast alles machen kann, was sie möchte. Und ein Hinweis darauf, dass das nicht vom Tisch ist, ist die Reaktion der Parteiführung nach den Protesten. Die hat nicht gesagt, dass es ein Fehler war, dieses Gesetz einzubringen, sondern dass sie die Bevölkerung nicht ausreichend über dieses Gesetz aufgeklärt haben.
Warum wurde das Gesetz denn dann überhaupt zurückgezogen? Das hatte ja immerhin schon die erste Lesung auch passiert und Sie haben auch gerade die Mehrheit der Regierungspartei angesprochen.
Na, das war primär der Druck der Protestierenden schon. Da sind ja binnen kürzester Zeit zigtausend Menschen auf der Straße gewesen. Und die Meldungen, dass es sich um 10.000 bis 15.000 gehandelt hat, die hauen so nicht hin. Der Rustaveli-Prospekt, die Straße vor dem Parlament war brechend voll und auch hinterm Parlament war alles voller Demonstranten. Aber da war auch internationaler Druck dabei. Denn dieses Gesetz wäre der Abschied von einer funktionierenden Demokratie westlicher Prägung in Georgien und in solchen Gesellschaftsformen spielt ja die Zivilgesellschaft und Medien spielen ja eine zentrale Rolle. Denn dieses Gesetz würde engagierte Menschen schon kriminalisieren. Aber interessant ist, auch wenn dieses Gesetz so vielleicht nicht kommt, es wirkt bereits. 2 an der Regierungspartei orientierte TV-Sender machen bereits Kampagnen gegen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und unabhängige Medien, zeigen Fotos von bekannten NGO-Vertretern in Sendungen oder auf Facebook, immer mit dem Tenor, diese Menschen arbeiten für das Ausland und sind Agenten, die gegen den georgischen Staat und die georgischen Werte arbeiten, was immer das ist. Aber das Problem ist natürlich, solche Menschen werden dringend gebraucht, um Georgiens junge und auch sehr schwache Demokratie voranzutreiben.
Sie haben hier vor 2 Wochen in der Sendung auch schon sehr deutlich gesagt, wenn das Gesetz kommen würde, dann wäre das auch eine Abkehr vom pro-europäischen Weg. Wo steht Georgien denn jetzt?
Ja, wo steht Georgien jetzt? Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, denke ich. Ganz klar ist, das ist eine ernste Nagelprobe für Georgiens Demokratie. Aber ich denke, mehr kann man dazu leider zurzeit noch nicht sagen.
Also eine Nagelprobe für die Demokratie. Jetzt muss man aber auch sehen, dass Georgien vor einem Jahr bei der EU einen Mitgliedsantrag gestellt hat. War dieser Mitgliedsantrag überhaupt ernst gemeint?
Naja, die Orientierung Georgiens zur EU ist ja nach der Rosenrevolution 2003 passiert, 2004. Insofern, ich denke schon, der war für die Mehrheit der Bevölkerung ernst gemeint. Wie ernst ist die Regierungspolitiker gemeint haben, das, auch das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Die Grundfrage ist ja, steht die georgische Regierung zur Gewaltenteilung und zur Zivilgesellschaft, also zur breiten Aufstellung auch von Politik? Und hier läuft derzeit ein Kampf, wie wir ihn in Russland auch schon gesehen haben und der dort von den Demokraten verloren wurde. Das Gesetz orientiert sich ja an einem Gesetz, was in Russland die Zivilgesellschaft getötet hat. Nun ist in Georgien in den letzten Jahren auch mit Hilfe der EU die Bürgergesellschaft stärker. Aber ob das nun hält und ob das diese Nagelprobe aushält, das werden wir auch wieder sehen. Wir reden viel über die Zukunft gerade. Und wenn die EU das ernst meint, dann muss sie jetzt dringend Signale an die Demokraten senden, damit die den Rückhalt in der Bevölkerung nicht verlieren und auch nicht frustriert werden.
Sie haben gesagt, die EU muss Signale senden. Der Bundespräsident Steinmeier hat ja schon ein erstes Signal gesendet, kurz nach den oder während der Proteste, und hat gesagt, wir stehen auf jeden Fall an Georgiens Seite auf dem europäischen Weg. Die Europäische Kommission hat im vergangenen Sommer ja auch die politische Polarisierung in Georgien kritisiert. Jetzt kann man aber sehen, dass die Präsidentin Zurabishvili pro-westlich ist. Die Demonstranten, die wir gesehen haben vor 2 Wochen, die waren auch sehr pro-europäisch mit Europafahnen vor Ort. Und gleichzeitig ist der Einfluss Russlands aber spürbar. Wie kann man diese 2 Seiten näher zusammenbringen?
Oh, ich sehe da eigentlich keine Möglichkeit, diese Seiten zusammenzubringen. Das ist die Frage, welche Seite schafft es, diese Nagelprobe zu bestehen und zu gewinnen. Was fraglich ist, wir haben ja die Polarisierung auch hier seit Jahren durch 2 Parteien. Ob die Zukunft noch bei diesen Parteien liegt, das werden wir spätestens in 1,5 Jahren sehen. Da sind nämlich Wahlen, wahrscheinlich schon früher, wenn der Wahlkampf beginnt. Fakt ist, die Menschen sind müde davon und wollen inhaltliche Arbeit, wollen eine gestärkte Demokratie, und in der Mehrheit wollen sie auch nach wie vor in die EU.
Erwarten Sie denn jetzt, wenn so viel von den Menschen auch ausgeht und von deren Protesten, dass diese Proteste der Zivilgesellschaft gegen die Regierungspartei in irgendeiner Art und Weise anhalten könnten?
Ja, die Georgier sind relativ gut im Protestieren und versammeln sich da ziemlich häufig vor dem Parlament, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Also wenn diese Regierung so weitermacht, dann wird das passieren. Die Frage ist ein bisschen, wie sie die Sicherheitskräfte einsetzen. Also bei der Demonstration vor 2 Wochen, da sind die Sicherheitskräfte sehr massiv gegen die proeuropäischen Demonstranten und Demonstrantinnen vorgegangen. Ein Tag später oder ein paar Tage später war eine Demonstration von Rechten, da ist randaliert worden, da sind Schaufenster eingeschmissen worden, da ist eine Europafahne verbrannt worden. Da haben die Sicherheitskräfte interessanterweise nicht eingegriffen. Also wir werden das sehen. Die Georgier sind mobilisierbar und haben auch schon Wochen vor ihrem Parlament verbracht, um irgendwas, um die Politik des Landes zu ändern oder die Regierung zu stürzen. Warten wir es ab. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Sagt Thomas Franke, der seit Jahren für uns in Georgien und Russland recherchiert. Danke für das Gespräch. Panzer aus Südkorea, Kampfjets aus den USA, Haubitzen aus eigener Produktion. Polen rüstet auf. Fast 115 Milliarden Euro will die Regierung in den nächsten Jahren in die Armee investieren. Und das alles mit einem Ziel. Polen will die größte Armee Europas aufbauen. Dafür braucht das Land auch neue Rekruten. Und weil es keine Wehrpflicht gibt, wird auf Militärmessen geworben. Martin Adam hat eine am Wochenende besucht.
Eine Gruppe Kadetten marschiert in Paradeformation über den Schulhof. Dazu wummert Lady Gaga aus den Boxen. Der Beat passt zum Exerziertempo. Dann dürfen die Besucher ran. Zwar in Zivil, aber schon mit Waffe in der Hand. Ein Samstagnachmittag in Radom, gut 100 Kilometer südlich von Warschau. Die polnische Armee hat zu einer Militärmesse in der Schulaula geladen. Auf dem Pausenhof sind Schützenpanzer und Flugabwehrgeschütze aus polnischer Produktion aufgefahren. Und mittendrin steht der 16 Jahre alte Konrad. Ich denke, irgendwo im Hinterkopf hat man ja immer den Gedanken, sich auch für die Verteidigung zu engagieren. Das muss man, wegen der Situation auf der Welt. Russland ist eine Gefahr und da sind Soldaten einfach notwendig, um das Land zu verteidigen. Und Polens Armee sucht Nachwuchs. Das Land rüstet auf, auch mit neuen Rekruten. Seit 2015, seit die Peace-Partei regiert, hat sich die Anzahl der Soldaten um fast drei Viertel erhöht, auf jetzt 164.000. Mittelfristig sollen es 300.000 werden. 3% des Bruttoinlandsproduktes gehen aktuell in die Verteidigung. Absehbar sollen es 5% werden. Polen würde damit relativ zur eigenen Wirtschaftsleistung mehr investieren als jedes andere NATO-Land. Und Mariusz Błaszczak, der Verteidigungsminister, ist schon seit Monaten auf Einkaufstour, vor allem außerhalb Europas. Anfang Dezember steht er im Hafen von Gdynia und nimmt die erste Ladung K2 Kampfpanzer und K9 Haubitzen aus Südkorea entgegen. Nur wenige Monate nach der Bestellung. Wir wollen Frieden, deswegen bereiten wir uns auf den Krieg vor. Wir beweisen, dass wir konsequent die polnische Armee entwickeln und verstärken. Und allen Zweiflern will ich sagen, wollen bedeutet können. Auf der Wollen-Liste stehen außerdem FA-50 Kampfflugzeuge und Raketenwerfer, auch aus Südkorea, sowie Abrams Kampfpanzer und F-35 Kampfjets aus den USA. Dazu kommen Waffensysteme aus eigener Produktion wie die Panzerhaubitze Krab. Die Waffenlieferungen sind für Polen derart bedeutsam, dass selbst der Präsident zum Empfang in den Hafen gekommen ist. Andrzej Duda macht klar, dass es bei der Rüstung aus seiner Sicht nicht um Wollen oder Nichtwollen geht. Man muss niemandem erklären, wie wichtig dieser Prozess und dieses Liefertempo in der gegenwärtigen Situation sind, angesichts des Krieges in der Ukraine. Seit dem 24. Februar sehen wir deutlich, dass nur das Heldentum des Soldaten in wirksamer und moderner Ausrüstung imstande ist, die russischen imperialen Ambitionen, die russische Brutalität zu stoppen.
Russische Ambitionen, imperialne und russische Brutalität.
Sollte die Ukraine den Krieg verlieren, wären Polen und das Baltikum die nächsten Ziele Moskaus. Das ist inzwischen polnische Staatsräson. Deshalb unterstützt das Land die Ukraine fast ohne Rückhalt. Alte T-72-Panzer, neue Leopard-Panzer, bald schon MiG-29 Kampfjets. Dass schon allein, um diese Lücken zu schließen, aufgerüstet werden muss, das ist auch politisch unangefochten. Kritik gibt es höchstens an den meist völlig intransparenten Einkaufsentscheidungen. Tomasz Siemoniak ist stellvertretender Vorsitzender der Oppositionspartei PO und war selbst bis 2015 Verteidigungsminister. Die Abgeordneten im Verteidigungsausschuss erfahren aus den Medien über Abrams oder K2-Panzer. Das ist undurchsichtig. Man weiß nicht, was das kostet, wann, wo hier die polnische Industrie ist. Also es ist schwer, überhaupt dazu Stellung zu nehmen. Mit Sicherheit muss man die Lücken nach den Lieferungen an die Ukraine schließen. Aber ob so viel für so viel Geld, das ist eine andere Frage. Im Herbst wird in Polen gewählt. Und wer auch immer gewinnen wird, weiß jetzt schon, die nächste Regierung erbt die bald schlagkräftigste konventionelle Armee Europas und einen Haufen sehr teurer Rechnungen.
Polen will die größte Armee Europas aufbauen. Was das im Detail bedeutet, hat unser Korrespondent Martin Adam erklärt. Zwei Frauen belegen in der italienischen Politik Spitzenpositionen. Giorgia Meloni als erste Regierungschefin und Elise Schlein seit einer Woche Vorsitzende der größten Oppositionspartei. Aber außer diesen Spitzenpositionen haben die Frauen wenig gemeinsam. Elise Schlein gilt als linke Rebellin, ist progressiv, grün, queer und wird von einigen sogar als Anti-Meloni bezeichnet. Um den Unterschied zwischen ihr und der Regierungschefin deutlich zu machen, nutzt Elly Schlein ein Zitat von Meloni aus: Ich bin Giorgia, Frau, Mutter, Italienerin, Christin, wird bei ihr.
Sono una donna, amo un'altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna.
Also, ich bin eine Frau, ich liebe eine Frau, ich bin keine Mutter und bin deswegen aber nicht weniger weiblich. Anna Giordano beginnt das Porträt über die neue Oppositionsführerin im italienischen Parlament.
Signora Presidente. Frau Präsidentin, es gibt ein Drama in diesem Land, über das ich Sie nie sprechen höre. Es ist die prekäre Arbeit, unterbezahlt und ohne soziale Absicherung, die vor allem Frauen und junge Menschen trifft, besonders im Süden unseres Landes. Es ist der erste Schlagabtausch zwischen Elly Schlein und Giorgia Meloni Mitte vergangener Woche im italienischen Parlament. Die neue Oppositionschefin fordert einen Mindestlohn und sichere Arbeitsverträge, eine längere bezahlte Elternzeit, einen ökologischen Umbau des Landes. Es sind die Themen, mit denen sie bereits Wahlkampf gemacht hatte, mit denen sie am 26. Februar ganz unerwartet zur Vorsitzenden des Partito Democratico gewählt wurde. Wir haben eine kleine, große Revolution geschafft. Das demokratische Volk lebt. Es ist da und bereit, wieder aufzustehen. Doch diese Veränderung, dieser plötzliche Aufstieg einer jungen Frau zur Parteichefin, der Linksruck, den sie innerhalb der Partei vollziehen will, das ist nicht überall gern gesehen. Dazu ist Schlein bisexuell und bekennt sich im katholisch geprägten Italien offen dazu. Bereits in den ersten Tagen nach Amtsantritt wird sie massiv angegriffen, mit Hassbotschaften, vor allem in den sozialen Medien. Eine der prominentesten, der Bürgermeister der toskanischen Stadt Grosseto, vergleicht das Gesicht der Politikerin mit einem Pferdekopf, postet entsprechende Fotos in seiner Instagram- und Facebook-Story. Dieser Post zeugt nicht nur von schlechtem Geschmack, vor allem ist er zutiefst frauenfeindlich. Das zeigt auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl von diesen Männern, die nicht wissen, was sie jetzt noch zu sagen haben. Sagt Daniela Preziosi, Journalistin bei der italienischen Tageszeitung Domani. Für noch gefährlicher hält sie die faschistische und antisemitische Hetze gegen die junge Politikerin. Elly Schlein ist in der Schweiz geboren, ist Tochter einer italienischen Mutter und eines amerikanischen Vaters jüdischer Abstammung. In der Stadt Viterbo, knapp 80 Kilometer nördlich von Rom, steht auf einer Mauer in großen Lettern: Schlein, dein Gesicht ist schon ein makabres Schicksal. Darunter ein Hakenkreuz. Dieser Schriftzug zeigt, dass es in unserem Land einen schleichenden Antisemitismus gibt. Aber diese schreckliche Angelegenheit und ähnliche Hassbotschaften zwingen andererseits auch Giorgia Meloni dazu, Stellung zu beziehen, ihre wirkliche Haltung gegenüber dem Faschismus öffentlich klarzustellen. Bislang hat sich Meloni in solchen Fällen hinter Schlein gestellt, hat die Hassbotschaften verurteilt. Trotzdem drängt sich die Vermutung auf, favorisiert eine postfaschistische Regierung rechtsradikale Hetze? Filippo Troncini, Professor für Politik und Sozialwissenschaft in Bologna, bejaht das nur zögerlich. Vielleicht sind die Antworten, die die aktuelle Regierung auf diese Hassbotschaften gegeben hat, ein bisschen zu lauwarm, zu zurückhaltend gewesen. Und das könnte natürlich die ein oder andere extremistische Randgruppe dazu bringen, sich in der Öffentlichkeit auf diese Weise zu äußern. Elly Schlein selbst jedenfalls zeigt sich von den Angriffen unbeeindruckt, lässt sich von ihrem Kurs nicht abbringen. Die Rechte ist an der Regierung. Die Rechte hat leider auch die Regionalwahlen gewonnen. Ich glaube, dass wir die Linke sein müssen. Eine Linke, die heute nicht anders kann, als feministisch und ökologisch zu sein. Und eine Linke, die sich auch selbst erst wiederfinden muss. In den vergangenen Jahren ist der Partito Democratico viele Kompromisse eingegangen. Die Anti-Meloni, wie Schlein in den italienischen Medien auch genannt wird, hat der Partei eine neue, klare Linie versprochen.
In den sozialen Medien wird die neue Oppositionsführerin Elly Schlein massiv angegriffen. Trotzdem hält sie an ihrer linken Politik fest, wie Anna Giordano aus Rom berichtet. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Dienstag.